Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 26. August 2025. James Bond-Fans, aufgepasst, am Ende dieser Sendung geht es um dieses Buch, eine neue Biografie von Ian Fleming, geschrieben von Nicholas Shakespeare, selber Schriftsteller. Ian Fleming, eine hochinteressante Figur der Zeitgeschichte, möglicherweise noch interessanter als die Gestalt, die er selber erfunden hat als James Bond. Ian Fleming in einer neuen, umfassenden, detailgenauen, extrem präzisen und anekdotenreichen Biografie. Dazu mehr in wenigen Minuten. Ich starte mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Wer glaubt, an der Börse gehe es um schnelles Reichwerden, der irrt. Das Buch Aktien souverän investieren von André Kissler, dem Schweizer Aktienpapst, zeigt einen besseren Weg. Klug anlegen mit System und Weitsicht. André Kissler, der Apple an die Börse begleitete und eine der renommiertesten Vermögensverwaltungen der Schweiz mitgründete, teilt darin das Beste aus Jahrzehnten Erfahrung. Das Buch richtet sich an alle, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und langfristig vorsorgen wollen. André Kister zeigt einfach und verständlich auf, wie man Fehler vermeidet, Chancen erkennt und ohne Spekulationsdrama investiert. Das hochinteressante Buch Aktien souverän investieren von André Kister ist jetzt auf buchhaus.ch erhältlich. Buchhaus.ch, André Kister, Aktien souverän investieren. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Die Medien beschäftigt der Zolldeal mit Trump aus schweizerischer Sicht. 39% der Zollhammer, eine Folge von umfassenden Fehlbeurteilungen des Bundesrats im Umgang mit den USA. Gibt auch jahrelange Versäumnisse da, vor allem von Seiten des Außendepartements. Man hat sich einfach zu sehr auf die Europäische Union konzentriert. Allgemeine Abneigung in der Verwaltung gegenüber der Trump-Administration, da spielt er natürlich auch mit. Und am Schluss die Selbstüberschätzung der Bundespräsidentin. Wir haben darüber berichtet, auch aus amerikanischen Quellen. Der Medien-Mainstream hat es am letzten Wochenende erfasst. Urs Gehriger, unser USA-Kenner, war schon früher dabei. Auf jeden Fall zieht das Fäden, wirft das Wellen. Ja, wie weiter jetzt? Es werden neue Details bekannt. Neue Indiskretionen sind da durchgestochen worden an die Medien. Es steigt die Nervosität, es vibriert wieder alles. Wir werden das jetzt nicht vorauseilend kommentieren. Wir sagen, der Bundesrat hat jetzt die Chance zu beweisen, dass sie nicht so schlecht sind, wie man in den letzten Wochen annehmen musste. Ja, jetzt müssen eben diese sieben Herrschaften da in den geschlossenen Abteilungen zu Bundesbern beweisen, was in einer Kollegialbehörde an Mentalreserven und auch an Verhandlungspotenzial drinsteckt. Das hat nämlich Vorteile, wenn man kein einsames Alpha-Tier da draußen immer wieder in die Dschungelumfelder schicken muss, sondern wenn man eben hinter sozusagen etwas undurchsichtigen Kulissen gemeinschaftlich ein Problem in der Diskussion lösen kann. Aber im Bundesrat gilt eben leider allzu oft der Grundsatz, jeder für sich und Gott gegen alle, so auch in diesem Zollgeschäft. Da sind immer wieder jetzt auch Meldungen, Indiskretionen an die Medien weitergereicht worden, auf das sich dann die einzelnen Teilnehmer in ihrem besten Licht darstellen. Besonders betroffen meines Erachtens das Departement von Karin Keller-Sutter. Ist ja schon auffällig, dass aus dieser Gruppierung, aus dieser Sektion des Bundesrates, aus dem Finanzdepartement die meisten Indiskretionen kommen. Das haben wir schon gesehen beim CS-Debakel, als plötzlich da der Amtsvorgänger von Karin Keller-Sutter immer deutlicher angeschwärzt werden sollte, Ueli Maurer. Da haben offensichtlich die Mitarbeiter von Frau Keller-Sutter sich wie ein Bodyguard vor ihre Chefin gestellt, auf das kein Stäubchen auf ihr Image, auf ihr Ansehen falle. Und auch jetzt ist vor allem über die Aargauer Medien ziemlich devot da der Bundespräsidentin ergeben, ist vermeldet worden, dass da bestimmte Details zeigen sollen, dass es die Bundespräsidentin doch nicht so schlecht gemacht habe in diesem Schlusstelefonat. Gut, das ist vielleicht auch menschlich, auf jeden Fall ist es kontraproduktiv und wir müssen feststellen, dass die Bundespräsidentin in diesem sagenhaften Telefon gegenüber Donald Trump tatsächlich wie die Oberlehrerin auftrat, die sie auch in Schweizer Zusammenhängen ist. Sie gilt ja auch als etwas schmallippig, vor allem wenn man Kritik an ihr übt, das verträgt sie gar nicht. Und vielleicht ist es ja auch schon mutig, wenn man dem amerikanischen Präsidenten erklärt, dass das, was er denkt, eigentlich falsch ist und die Schweiz sieht das richtig. Auf jeden Fall unter dem Aspekt der Feind- oder Gegnerbeobachtung möglicherweise nicht das ratsame Verhalten. Jetzt die große Frage, wann wird die Schweiz ihren neuen Deal den Amerikanern unterbreiten? Ist auch herausgekommen, dass das ominöse das Handelsdefizit aus amerikanischer Sicht, der Handelsüberschuss aus Schweizer Sicht, dass der von 40 Milliarden Dollar auf mehr oder weniger null zusammengeschmolzen ist. Vielleicht ist das am Schluss ja dann das beste Resultat. Hoffen wir und drücken wir die Daumen unseren Leuten in Bern, dass sie da das Optimum herausholen. Es wäre falsch, Keller-Sutter abzuziehen, meint richtigerweise der Tagesanzeiger. Mario Stäuble, ein Kommentator und wichtiger Journalist dieser Zeitung, es wäre falsch, Keller-Sutter abzuziehen. Ja, da hat er recht, warum soll man sie abziehen? Und Trump hat ja bewiesen, dass er auch mit Leuten, die ihm zunächst nicht unbedingt ans Herz gewachsen sind, dann doch wieder sachliche Gespräche führen konnte, siehe Zelensky in der Ukraine. Und vielleicht gelingt es ja, Karin Keller-Sutter etwas sympathischer rüberzukommen als der ukrainische Präsident. Das Schwarz-Peter-Spiel in Bern irritiert die USA, glaubt die NZZ herausgefunden zu haben, also da von Seiten der alten Tante, wie sie auch genannt wird, an der Falkenstraße in Zürich, die Mäßigung, Aufruf zum Einsehen, zur vernünftigen Verhandlungsführung. Im Tagesanzeiger ist mir noch aufgefallen, dass da jetzt auch die rhetorische Schraube angezogen wird. Da entrüstet man sich auf den Kommentarseiten darüber, dass die Amerikaner den ukrainischen Präsidenten Zelensky bändigen, dass sie ihr Veto eingelegt haben, dass die Ukrainer jetzt mit ganz weitreichenden, mit Langstreckenwaffen Russland angreifen und diesen Krieg eskalieren. Ich halte Zelensky ja für eine gefährliche Figur. Das wird mir natürlich dann um die Ohren geschlagen, weil es gilt in unserer politisch korrekten Medienwelt als geboten, den Kreml-Chef Putin als einsamen und einzigen verbrecherischen Kriegstreiber in dieser ganzen fürchterlichen Geschichte darzustellen. Natürlich ist Russland an diesem Krieg beteiligt. Natürlich sind die Russen einmarschiert in die Ukraine. Aber um Himmels Willen, man soll mal aufhören mit solchen Begriffen wie Zeitenwende, die verbieten, hinter diesen eigentlichen Akt zurückzudenken und die Vorgeschichte eines Kriegs in den Blick zu nehmen. Ich muss es hier immer wieder wiederholen. Clausewitz, der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Also muss man sich mit der Politik befassen. Das mindert gar nicht die Verantwortung oder, wenn Sie wollen, das kriminelle Verhalten der Russen. Über das müssen wir gar nicht sprechen. Aber das Problem ist, dass Zelensky ein Interesse hat, diesen Krieg zu eskalieren, und das ist brandgefährlich, und dass die Amerikaner ihm da die Flügel kappen, das ist richtig, das ist zu begrüßen. Und wenn schweizerische Zeitungen jetzt da aus der Sicherheit ihrer Schreibstuben heraus die Eskalation fordern, quasi, ihr Amerikaner, was fällt euch eigentlich ein, den Ukrainern die Kriegseskalation da zu untersagen, das geht doch gar nicht. Also wenn die Schweizer plötzlich sich aufschwingen, die Schweizer Zeitungen hier aus den Sieben Bergen, der Weltöffentlichkeit, den Amerikanern zu sagen, ihr müsst jetzt also eine Kriegseskalation in der Ukraine zulassen, dann grenzt das schon an an eine ziemlich exzentrische Weltsicht, drücken wir es mal so aus. Nein, das ist verrückt und das ist auch nicht angemessen für die Schweiz. Es zeigt auch diese ganze pausbäckige, breithintrige, sesselfüllende Aufgeblasenheit, diese neue, gutmenschliche Arroganz, die sich leider auch in unseren Medien festgebissen hat. Ins gleiche Kapitel fällt eine Wortmeldung der grünliberalen Partei. Also wenn einer die Grünliberalen noch für liberal hält, und mit liberal meine ich freiheitlich, und wenn ich freiheitlich sage, das habe ich ja gestern versucht zu erklären, in den sauerstoffarmen Höhen der schweizerischen Hochgebirgswelt, nein, Spaß beiseite, wunderschöner Wandertag da auf den Piz Padella, und eben wenn man so einen Berg hochmarschiert, da kommen einem alle möglichen Assoziationen, und wenn ich in den Bergen bin, denke ich immer über die Freiheit nach, und wenn ich Freiheit höre in der Schweiz, dann denke ich natürlich an die Schweiz und Freiheit, das ist synonym, aber eben auch Neutralität, direkte Demokratie, Föderalismus, Antizentralismus, natürlich die Vielsprachigkeit, deshalb an dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Grüezi miteinander in die Swiss Romande, in die Westschweiz. Toll, dass wir jetzt auch auf Französisch dabei sind. Künstliche Intelligenz. Ich könnte diese Sendung übrigens auch auf Französisch machen, meine Damen und Herren. So ist es also nicht, aber meine Kenntnisse reichen nicht aus, früh am Morgen improvisierend in dieser Zeitschlaufe zum Punkt zu kommen. Die Sendung würde dann einfach mindestens doppelt so lange dauern auf Französisch, aber ich brächte nicht mehr rüber, also um Verständnis dafür, dass wir da die technischen Prothesenhilfsmittel da zur Rande ziehen. Nein, wenn ich von Freiheit spreche in der Schweiz, meine ich die durch die Liberalen, durch die Freisinnigen verankerte Freiheit in unseren Institutionen. Und die grünliberale Partei schminkt sich ja dieses Liberale, dieses Freiheitliche an, aber sie steht eben auf Kriegsfuß mit unseren Institutionen, zumindest was die Neutralität angeht. Denn diese Jung-GLP, die fordert jetzt also, die Schweiz soll Soldaten in die Ukraine schicken. Ich meine, die haben den Verstand verloren, meine Damen und Herren. Soldaten in die Ukraine. Aber man muss zur Ehrenrettung der Grünliberalen, der Jungen sagen, dass solche Verrücktheiten ja bereits im Bundesrat ausgebrütet werden. Nicht zuletzt im Departement von Martin Pfister mit der Änderung des Militärgesetzes, Artikel 66. Da möchte man ja, dass die Schweizer Armee bewaffnete Auslandeinsätze gemäß EU-Mandat durchzieht. Haben Sie darüber übrigens etwas gelesen? In der Romandie, in der Westschweiz. Ist das überhaupt aufgegriffen worden? Haben das Ihre Journalisten gemerkt? Oder passt das nicht ins Bild? Hat man das einfach weggedrückt? Und ich sage Ihnen, das ist ein Pfeiler der Schweiz, diese Neutralität. Und die GLP sägt an diesem, geht mit der Kettensäge an diesem Pfeiler der Schweiz. Das ist diese neue Unbescheidenheit. Das ist eben dieses Gutmenschentum, dieser Moralismus, der sich da aufschwingt, die eigene subjektive Sicht über bewährte, gewachsene Institutionen zu stellen. Und wenn wir schon bei der Romandie sind, dann rufe ich in die Westschweiz, der Föderalismus gehört eben auch dazu, wie die Neutralität und direkte Demokratie. Das sind nämlich drei Institutionen, die dafür sorgen, dass die Schweiz ein freies Land ist, in dem wir selber bestimmen. Und eben nicht auch einzelne Gruppen von den anderen überstimmt werden können. Das sind aber nur die Deutschschweizer, den Ton angeben. Oder die französischsprachigen Schweizer. Oder die Tessiner. Deshalb haben wir diesen Staatsaufbau des Pluralismus von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Aber eben diese Politiker, die würden am liebsten natürlich Putin-mäßig von oben nach unten herrschen. Das wollen wir aber nicht in der Schweiz, meine Damen und Herren. Und deshalb wollen wir auch nicht, dass die Politiker die Macht bekommen, unsere Soldaten, unsere Kinder in die Ukraine zu schicken, in diese Fleischwolfmühle, in diese Menschenvernichtungsmaschine, die das sinnloserweise aus einer Rivalität zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland entstanden ist. Und jetzt zeigen sich da die Beteiligten unfähig, die ganze Geschichte zu beenden. Der lange Schatten des Europäischen Gerichtshofs, meldet heute die Neue Zürcher Zeitung, der lange Schatten des Europäischen Gerichtshofs. Endlich realisiert man in den Schweizer Medien, dass das eine Institution ist, der EuGH, der für die Schweiz nicht gut ist im Zusammenhang mit diesem Monstervertrag von 2000 Seiten plus dann noch 20.000 Seiten, eine unglaubliche Zahl, die da ruchbar geworden ist, dieses Vertragsungeheuer, der sogenannte Unterwerfungsvertrag Schweiz-EU, der Anschlussvertrag, der Rahmenvertrag oder der Paketvertrag oder wie es da heißt. Ich habe einen ganz klaren Begriff, im Bundesrat wissen Sie nicht, wie Sie das nennen sollen, Assoziierungsabkommen. Ich nenne das einen Unterwerfungsvertrag. Es ist ein Unterwerfungsvertrag und wir müssten uns mit diesem Vertrag auch den gerichtlichen Instanzen der Europäischen Union unterwerfen, nicht nur dem EU-Recht und den Geldforderungen und den Sanktionen, sondern auch den EU-Richtern. Also das, worauf die Schweiz aufgebaut wurde, was wir heute feiern am 1. August, keine fremden Richter, das wird einfach weggewischt, da weggepfadet mit diesem Vertragsmonster, das uns da der FDP-Außenminister Ignazio Cassis aufs Auge drücken möchte. Aber endlich merken die Medien, dass dieser EuGH im Grunde auch kein Gericht nach schweizerischer Fasson ist. Denn wenn ich von einem Gericht nach schweizerischer Fasson rede, dann meine ich ein Gericht, das unabhängig seinem Auftrag gemäß die Fälle klärt und versucht, ein Urteil zu bringen. Jetzt der EuGH hat einen klaren Auftrag. Er muss die Einheitlichkeit und auch die Unifizierung, l'unification der Europäischen Union sicherstellen. Das ist eine integrations- oder eine integrativ wirkende Behörde. Das heißt, sie hat im Grunde den Auftrag, die abweichenden Tendenzen, und wenn sich die Schweiz wehrt, eben gerade dann ganz hart durchzuschlagen. Das heißt, die Schweiz wird mit diesem EuGH natürlich noch stärker in die Europäische Union integriert. Jetzt kann ich verstehen, ich bin zwar dagegen, wenn jemand in die Europäische Union gehen will, und es mag ja in der Schweiz immer noch Leute geben, die sagen, die Schweiz müsste der EU beitreten, das darf man vertreten und dann kann man darüber diskutieren. Was mich aber ärgert, ist die Unehrlichkeit dieser EU-Diskussion, die wir jetzt haben, denn die Befürworter dieses Unterwerfungsvertrags behaupten, ja, das habe überhaupt keine Auswirkungen auf unsere Souveränität, das sei eine ganz tolle Sache, das habe überhaupt nichts mit einem schleichenden EU-Beitritt unter dem Radar zu tun. Das heißt, die Diskussion wird unehrlich geführt und das ist das Problem und darum müssen wir das hier immer wieder zur Kenntlichkeit entstellen. Der EU-Unterwerfungsvertrag ist eine Unterwerfung und jetzt hat sogar die neue Zeitung gemerkt, die hier natürlich eine Proposition letztlich vertritt. Umso bemerkenswerter, denn die NZZ ist sehr einflussreich in der Berner Verwaltung. Die Westschweizer Medien muss ich auch wieder ein bisschen genauer studieren. Da ist mein Eindruck, ist man sehr stark auch für die Anbindung, für die Unterwerfung der Schweiz unter die Europäische Union. Schreiben Sie mir übrigens auch aus der Romandie, was Sie von unseren Sendungen halten, welche Themen Sie gerne angesprochen hätten. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir da das Echo aus der Zuschauerschaft bekommen. Bitte auch nicht zögern mit Kritik, wenn wir ein Thema aus Ihrer Sicht nicht sachgerecht abgehandelt haben. Jetzt zum Schluss noch ganz kurz eine Empfehlung. Die Welt, der Mensch lebt ja nicht nur von Politik allein. Und ich lese schon seit einigen Monaten immer wieder mit Pausen, man muss ja auch noch arbeiten, dieses Buch hier, Ian Fleming, The Complete Man von Nicholas Shakespeare, einem selber sehr erfolgreichen britischen Schriftsteller, nicht zu verwechseln mit William Shakespeare, also der große William Shakespeare hat das nicht vorausgesehen, was da mal an Literatur auf Großbritannien zukommt. Nein, Nicholas Shakespeare über Ian Fleming sehr umfangreich recherchiert, ganz interessant. Es ist auch ein Buch über die Geschichte des 20. Jahrhunderts aus britischer Sicht. Ian Fleming lebte von 1908 bis 1964. Er ist der Sohn gewesen einer sehr reichen Selfmade-Familie aus Schottland. Sein Großvater Robert Fleming war einer der erfolgreichsten Bankiers, hat sich aus einfachsten, ärmsten Verhältnissen im 19. Jahrhundert hochgearbeitet. Puritanischer, sparsamer Schotte, sein wichtigster Business-Grundsatz: Du musst lernen, Nein zu sagen, mein Junge, Nein sagen. Das ist das Wichtigste im Geschäft. Ian Fleming, der Enkel, sein Vater von Ian Fleming, also der Sohn des berühmten Bankiers Robert Fleming, der ist im Ersten Weltkrieg gefallen als Held. Kein geringer als Winston Churchill hat den Nachruf geschrieben auf den Vater von Ian Fleming. Übrigens Christopher Lee, der spätere Dracula-Darsteller, ist ein Cousin von Ian Fleming. Fleming ist lange als etwas frivoler Junggeselle und sehr erfolgreich bei Frauen durchs Leben gedriftet, als Sohn aus bester Familie. Und man wusste nicht so recht, was aus ihm werden sollte. Der Zweite Weltkrieg hat dann seinem Leben eine wichtige Weichenstellung gegeben. Er wurde an zentraler Stelle Sekretär des Geheimdienstes, des Marinegeheimdienstes der Vereinigten Krone in Großbritannien. Und hat dort diese Erfahrungen gesammelt, sozusagen den Goldschatz, den er dann literarisch verarbeiten konnte. Darüber wird in aller Ausführlichkeit berichtet, auch über die Frauengeschichten, die Liebschaften, das enge Verhältnis, das Ian Fleming, das interessante und vielfältige Verhältnis, auch in Briefen dokumentiert, das er mit Frauen hatte. Überzeugter Junggeselle. Und das Interessante ist, dass er James Bond erfunden hat beim Schwimmen, am Schwimmen im Meer vor seinem Haus in Jamaika. Und er hat ihn genau zu dem Zeitpunkt die Figur des James Bond erfunden, als er selber zum ersten Mal in seinem Leben in den Hafen der Ehe steuerte. Und das wird so interpretiert, dass eben James Bond, dieser ultimative Junggeselle, das war dann sozusagen, ja, wenigstens in der Fantasie konnte Ian Fleming die Junggesellenlebensart noch pflegen, während er im richtigen Leben durchaus verzweifelt dann fast contre-coeur noch geheiratet hat. Also sehr ambivalent. Und interessant nun, das Buch wirklich, ich kann das hier nur in ein paar groben Strichen zusammenfassen, ganz interessant an diesem Buch finde ich, wie Nicholas Shakespeare darstellt, dass James Bond eben eine späte Schöpfung von Fleming in den 50er Jahren, also er war da schon weit über 40 Jahre alt, ist er zum Thriller-Autor geworden, mit sehr guten Marketing-Skills, hat sich also auch um die Vermarktung dieser James-Bond-Figuren seiner Romane gekümmert. Das hat nicht sofort abgehoben. Von der ersten Ausgabe an Casino Royale war das ein Weltbestseller, aber das hat immer mehr an Fahrt gewonnen, auch aufgrund von glücklichen Umständen, unter anderem die Suez-Krise 1956 hat geholfen, weil dann der britische Premierminister Anthony Eden sich zur Erholung in das Haus von Ian Fleming zurückzog auf Jamaika. Das hat die Aufmerksamkeit auf den Autor gebracht. Und dann vor allem 1961 die Aussage des damaligen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, dass Ian Fleming und James Bond zu seiner Lieblingslektüre gehöre. Das hat ihm dann den amerikanischen Markt geöffnet und dann gab es kein Halten mehr. Und das Faszinierende ist nun, dass die Figur James Bond den Schriftsteller eigentlich zerstörte und in den Augen der Angehörigen von Ian Fleming im Grunde den Autor auch umbrachte. James Bond wurde immer größer, natürlich auch das Geld. Es gab Streitereien, es gab ganz massive Auseinandersetzungen im Zusammenhang, vor allem mit der Verfilmung, mit den Filmrechten von James Bond. Und in dieser Phase ist die ohnehin schon etwas fragile Gesundheit von Ian Fleming gänzlich ruiniert worden. Also James Bond, Segen und Fluch im Leben dieses hochinteressanten Zeitgenossen. Ich kann Ihnen sagen, jetzt nicht nur die Bond-Fans kommen bei diesem Buch auf ihre Kosten, sondern auch geschichtsinteressierte Zeitgenossen, die aus einer sehr spezifischen Sicht heraus die Geschichte, die Entwicklung des 20. Jahrhunderts, vom Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, Kalten Krieg, einmal aus einer ja auch literarisch verarbeiteten Sichtweise heraus betrachten möchten. Nicholas Shakespeare, Ian Fleming, The Complete Man, eine Lektüre, der ich mich nicht entziehen kann. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich melde mich gleich zurück mit der internationalen Ausgabe.